Stell dir vor, du gehst online und alles, was du tust, ist geschützt. Genau dafür gibt Surfshark VPN. Damit surfst du zum Beispiel sicher und ohne Werbung im öffentlichen WLAN und kannst deine Lieblingsinhalte mit noch mehr Privatsphäre genießen. Auf beliebig vielen Geräten. Und mit Surfshark Alert wirst du sogar sofort informiert, wenn deine Daten irgendwo im Netz auftauchen. Sicher dir jetzt mit dem Code Podcast Surfshark VPN mit 4 Monaten extra auf surfshark.com/podcast.
Millerntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
In der Hamburger Innenstadt gibt es einen Laden, der nennt sich Rheinischer Hafen. Für den FC St. Pauli steht in dieser Woche die Rheinische Woche an, mit den Spielen gegen Borussia Mönchengladbach und den ersten FC Köln, jeweils auswärts. Genug der schlechten Wortspiele. Für solche schlechten Wortspiele würde man bei meinem Gast im heutigen Millerntalk wahrscheinlich direkt ins Phrasenschwein einzahlen müssen. Denn ich habe heute Florian König vom Doppelpass zu Gast. Florian, schlechte Wortspiele kennst du wahrscheinlich einige.
Schlechte Wortspiele sind sozusagen meine zweite Natur. Das ist praktisch bei uns immer ein netter Moment, wenn irgendwie eine Phrase gedroschen wird oder ein solch schlechtes Wortspiel bemüht wird, dann gibt es 3 Euro ins Phrasenschwein und das ist meistens ganz netter Moment in der Sendung, lockert die Stimmung auf, die Band spielt 2, 3 Takte und dann geht's weiter. Ja, also ich hoffe, wir kommen ohne zu viele hier durch den Podcast.
Ihr könnt ja ins imaginäre Phrasenschwein einzahlen. Der Rheinische Hafen ist tatsächlich ein gutes Restaurant, aber die Leistung des FC St. Pauli gestern war auch gut, um wieder auf das Sportliche zurückzukommen. Nach 9 Bundesliga-Pleiten in Serie gab es gestern mal wieder einen Sieg. Abgewechselt war zwischendrin noch der Sieg gegen Hoffenheim im DFB-Pokal. Gestern dann auch 2-1 gewonnen gegen Mönchengladbach. Florian, wir haben eben schon kurz gesprochen, du hast das Spiel so ein bisschen verfolgt.
Ja.
Wie schätzt du den Sieg jetzt ein für den FC St. Pauli?
Naja, ich glaube, es ist einfach mal jetzt ein Spiel gewesen, wo man am Ende eben nicht sagen muss, Mensch, wir waren doch so schlecht gar nicht. Warum haben wir denn jetzt wieder verloren? Sondern man hat jetzt mal ein Spiel auf seine Seite gezogen. Ich glaube, das ist für die Mannschaft extrem wichtig nach dieser, du hast es ja gerade gesagt, dass dieser langen Phase an Bundesliga-Niederlagen auch mal wieder zu sehen, dass es gehen kann. Ich meine, gegen die Bayern war es ja auch lange offen und da hatte ja Oppi, der jetzt auch das Tor schießt, ja auch noch eine Chance sozusagen in der 90. oder kurz davor, da stand es 1-1, sogar für eine richtige Sensation zu sorgen. Also ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig jetzt für die Mannschaft des FC St. Pauli, dass man mal wieder ein Erfolgserlebnis geholt hat. Allerdings bringt es für die Bundesliga-Tabelle nichts, aber man ist eine Runde weiter im DFB-Pokal. Also es müsste jetzt bei den rheinischen Wochen der nächste Schritt kommen.
Ja, es bringt immerhin noch 1,7 Millionen Euro Geld. Das ist natürlich, ja, auch.
Das ist ein angenehmer Nebeneffekt, auf jeden Fall, glaube ich.
Nimmt man gerne mit, ja.
Ich glaube, über dieser Stimmungsumschwung, der vielleicht kommen könnte, so dieses Gefühl und dieser wachsende Optimismus, der sich vielleicht dann wieder einstellt, ist sogar wichtiger als die Kohle.
Ja, das haben die Spieler gestern auch so gesagt nach dem Spiel. Jetzt ist natürlich so, nach der letzten Pokalrunde und dem Sieg gegen Hoffenheim im Elfmeterschießen, hatte man auch so das Gefühl, das war jetzt nochmal so ein Brustlöser. Da gab es auch schon zuvor einige Niederlagen in der Bundesliga. Dann gab es am Wochenende damals aber 0-4 gegen eben Borussia Mönchengladbach. Eine ziemlich erschreckend schwache Leistung. Wie würdest du einschätzen, kann man verhindern, dass sowas jetzt gegen Köln nochmal passiert, dass man jetzt diesen Schwung eben nicht mitnehmen kann und dann wieder gegen gegen die Wand läuft letztendlich?
Jetzt ist mal mein Handy runtergefallen, deswegen hat es flott geknallt. Nur zur Erklärung für unsere Hörer. Ich glaube nicht, dass es so passieren wird. Also ich glaube nicht, dass das Spiel so eindeutig wird. Köln, glaube ich, ist auch in einer schwierigen Phase gerade. Natürlich haben sie viel mehr gepunktet anfangs der Saison, haben nicht so eine lange Durststrecke wie St. Pauli. Deswegen, ich glaube, wie gesagt, ich habe das Spiel in München gesehen zu großen Teilen. Ich habe das Spiel gestern gesehen. Ich glaube, dass die Mannschaft, dass der FC St. Pauli jetzt stabiler ist als damals nach der letzten Pokalrunde. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es wieder so einen totalen Rückfall gibt. Also es würde mich sehr überraschen.
Ja, über Köln sprechen wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. Du hast eben gesagt, der FC St. Pauli ist jetzt stabiler. Stabil waren sie auch zu Saisonbeginn. Da möchte ich nochmal dran erinnern, dass am 21.09. mein Kollege, mein geschätzter Kollege, Rupert Fahrweg bei dir im Doppelpass zu Gast war.
War bei mir zu Gast, ja.
Genau, und da ging die Diskussion noch darum, dass das Spiel gegen Stuttgart, was da gerade zwei Tage vor dem Besuch stattgefunden hatte und das der FC St. Pauli verloren hat, ob das jetzt ein Ausrutscher war nach diesem super Saisonstart oder ob da jetzt die Energie gefehlt hat. Und Rupert sagte, dass solche Spiele in der Vergangenheit maximal zweimal am Stück vorkamen und dass er eine Reaktion erwartet. Jetzt, ja, jetzt ruft Rupert nicht da, liebe Grüße, aber danach gab es nochmal 8 Niederlagen.
Ja, also Rupert wird sich freuen, dass du ihm seine Spielprognosen aus dem September nochmal vorhältst hier. Ja, aber ich kann das absolut verstehen. Also ihr seht ja jedes Spiel und seid ja nah dran an der Mannschaft und verfolgt Trainings und sprecht mit den Beteiligten. Ich sehe den FC St. Pauli einmal in der Woche irgendwo in der Konferenz oder sonst wo und bin natürlich nicht so nah dran und kann deswegen trotzdem gut verstehen, dass man nach allem, was man in der letzten Saison gesehen hat, nach dem Saisonbeginn, dass man zu der Phase damals im September dachte, ja, okay, die verlieren halt mal, aber die sind gut genug. Und ich würde auch sagen, wenn ich mir die Mannschaft anschaue und auch jetzt die letzten beiden Spiele, dann sieht das alles auch nicht so aus, als ob das eine riesen komplizierte Saison sein müsste oder werden müsste oder bleiben müsste, um es richtig zu sagen. Man sieht schon, was die Mannschaft kann. Klar, es fehlt so ein bisschen die Effektivität nach wie vor vorne. Man lässt auch noch ein bisschen viel zu. Aber ich finde schon, dass die Mannschaft jetzt wieder nachgewiesen hat, dass sie konkurrenzfähig in der Bundesliga sein kann und dass jetzt ein Klassenerhalt oder auch ein Klassenerhalt, der vielleicht auch ein paar Spieltage vor Ende schon feststeht, für mich nicht illusorisch ist, ja.
Man muss ja auch zu Ruperts Ehrenrettung sagen, dass die Spiele danach gegen Leverkusen und Bremen auch gute Spiele waren, die aber sehr unglücklich verloren wurden. Also da hat man sich dann, glaube ich, danach in so eine Abwärtsspirale.
Das meine ich ja, weißt du, und deswegen war das gestern jetzt schon auch, dass man, wenn man das Spiel, kannst du ja, wenn es jetzt irgendwie ganz blöd läuft, dann auch noch verlieren oder zumindest nicht gewinnen. Dann geht es in die Verlängerung und so weiter. Dann lässt du dir das vielleicht noch durch die Finger rutschen und das zu verhindern und dazu zu sehen als Mannschaft, es geht doch und es geht jetzt nicht immer nur so weiter, dass wir von einem Hundehaufen in den nächsten treten und irgendwie nur das Pech uns verfolgt, sondern jetzt haben wir mal wieder das Zeichen und das klare Zeichen, dass wir auch Spiele, auch schwere Spiele, auch enge Spiele auf unsere Seite ziehen können. Und deswegen glaube ich, wird das schon einen Effekt haben.
Hat es dich überrascht, dass die Verantwortlichen so felsenfest an Alexander Blessin festgehalten haben?
Nein, es überrascht mich überhaupt nicht, weil ich von Alexander Blessin eine sehr hohe Meinung habe. Das liegt nicht nur daran, dass wir beide aus Schwaben kommen. Bei ihm hören wir es noch mehr als bei mir. Ja. Sondern ich glaube, er ist ein guter Trainer mit einer guten Ansprache, mit einer guten Spielidee. Das wissen sie beim FC St. Pauli eigentlich auch. Es waren ja auch große Fußstapfen, in die er getreten ist letztlich. Und das hat in der letzten Saison super geklappt. Und ich finde es gut, dass man, wenn man von den fachlichen, menschlichen Qualitäten überzeugt ist, dann auch zueinander hält. Ich weiß natürlich nicht, wie lange das noch gegangen wäre, wenn diese Niederlagenserie einfach so weitergeht. Das kann ich nicht, da seid ihr näher dran. Aber ich halte von ihm eine ganze Menge. Ist ein Trainer, der ja auch durchaus Interesse bei anderen Clubs schon geweckt hat. Und da sollte man, glaube ich, oder ist man gut beraten, beim FC St. Pauli da mit ruhiger Hand zu regieren und nicht so fiebrig, wie wir von den Medien dann vielleicht in unserer Berichterstattung sind, dann so eine Hire- und Fire-Geschichte machen, sondern ich finde es gut, dass sie an ihm festhalten.
Er hat ja auch beim VfB Stuttgart gespielt. Hast du ihn als Spieler noch in Erinnerung? Weil wir haben es eben besprochen, bis an mich weiß.
Aber ist jetzt
Land.
Ja, es ist keiner, der bei mir sozusagen in meiner All-Time-Greats-Liste des VfB Stuttgart steht. Dafür war seine Karriere als Spieler nicht außergewöhnlich. Weiß ich, dass er aus dem Schwabenland kommt, dass er beim VfB war. Habe seine Schritte auch dann als Trainer verfolgt und finde, er macht das gut und passt irgendwie auch ans Milan-Tor mittlerweile sehr gut.
Du hast es eben angesprochen, also beim FC St. Pauli sind sie immer noch natürlich sehr überzeugt und das sagen sie immer noch aus und das wird auch so gelebt, dass sie wissen, wo sie herkommen und natürlich als kleiner Verein sowieso vom ersten Spieltag an quasi gegen den Abstieg kämpfen und dass man da auch eher so länger am Trainer festhält, weil nach 9 Pleiten am Stück, glaube ich, wären bei vielen, vielen anderen Bundesligisten schon mindestens ein Trainer weg. Also.
Ja, aber es ist ja manchmal einfach auch so, man muss ja, also guckt die Situation an, wie sie jetzt in Augsburg war. Da hat man sich auch hingesetzt und hat dann irgendwie gemeinsam das Gefühl gehabt, offensichtlich auch Sandro Wagner, dass die Fantasie fehlt, das in der Konstellation noch zu drehen und wieder auf Spur zu bringen. Und ich glaube, danach muss man auch handeln in so einem Verein, auch beim FC St. Pauli, wenn man noch gemeinsam der Meinung ist, wir, so wie wir zusammen sind, mit der Mannschaft, mit dem Trainerteam, mit den sportlich Verantwortlichen, wir sind überzeugt von unserem Weg und von der Art und Weise, wie das Trainerteam das macht, dann darf man sich auf unsere Niederlagenserie nicht umwerfen lassen. Aber natürlich kommt irgendwann auch bei den langmütigsten Menschen der Moment, wo man dann das Gefühl hat, jetzt geht's irgendwie nicht mehr anders. Aber das bei der Tabellensituation, bei den Punkteständen im unteren Drittel der Bundesliga sehe ich überhaupt nicht als so dringlich an. Deswegen glaube ich, ist es richtig.
Hattest du Anfang der Saison auch so das Gefühl, dass, so sagen wir, nach den ersten 3 Spieltagen, dass St. Pauli vielleicht so das neue verkappte Union Berlin werden könnte? Jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Champions League, aber so Richtung Platz 7, 8, 6 vielleicht?
Ja, ich hatte zumindest das Gefühl, dass sie eine, oder andersrum, ich hatte das Gefühl überhaupt nicht, dass das so abschmieren kann, ja. Ich war mir immer noch nicht sicher, wie nachhaltig, wie stabil das alles ist. Ich bin mir auch immer noch sicher bei solchen Mannschaften, mit solchen Kadern, mit solchen Finanzen, dass du nicht eine ganze Saison überperformen kannst. Das gelingt ganz, ganz selten. Manchmal geht das. Du siehst es an Mainz jetzt gerade, letztes Jahr in den Europapokal gekommen. Jetzt sind sie gerade Tabellenletzter. Also das lässt sich halt nicht so ein Hoch, und das hatte der FC St. Pauli ja in der letzten Saison schon auch durchaus zeitlang, lässt sich das nicht so ohne weiteres halten. Deswegen, also mit Europapokal und anderem hab ich nicht gedacht, aber ich, und da bin ich immer noch der Meinung, dass ich sicher bin, dass 3 Mannschaften am Ende schlechter sind als der FC St. Pauli.
Hast du da eine Vermutung, welche 3 Mannschaften da sein könnten?
Ich hätte jetzt vor einer Woche noch gesagt Heidenheim wahrscheinlich. Da bin ich jetzt auch nicht mehr so sicher. Ich würde jetzt sagen, für Mainz wird es schwer. Ja. Die haben aber natürlich auch Qualität. Ich bin auch noch nicht sicher, ob der HSV so stabil ist auf Strecke. Und dann kommen noch ein paar andere, die jetzt da unten drin stehen, und eben auch der FC St. Pauli. Aber ich glaube schon, dass eigentlich, bin ich ziemlich sicher sogar, dass beide Hamburger Vereine drin bleiben dieses Jahr. Warum auch immer. Nur so ein Bauchgefühl.
Um eine Brücke zu schlagen zum nächsten Gegner, wo siehst du den 1. FC Köln?
Ja, den 1. FC Köln verfolge ich natürlich ziemlich, ziemlich nah, weil ich hier in Köln lebe. Wenn ich jetzt hier rausgucke, dann sind das vielleicht so 2-3 Kilometer Luftlinie zum Stadion und damit auch nicht viel weiter dann zum Geißbockheim. Aber im 1. FC Köln hat sich wahnsinnig viel getan. Ja? Also nach der letzten Saison, Thomas Kessler als sportlich Verantwortlicher Lukas Kwasniok als Trainer dazu gekommen, viele kluge Transfers gemacht. Mannschaft ist super stabil in die Saison gestartet, hat mit Said Elmala noch einen, der irgendwie jetzt richtig groß in die Schlagzeilen kommt. Die Menschen hier träumen davon, dass er so ein Lukas Podolski 2.0 wird. Und wenn er dann nicht beim FC bleibt, dann träumen sie von 50, 60 Millionen Ablöse. Also es ist eine spannende Mannschaft, die allerdings jetzt auch ein bisschen in so ein Fahrwasser geraten ist. Auch einige Male jetzt nicht mehr gewonnen, beziehungsweise Spiele verloren. Viel Verletzungspech, vor allem in der letzten Reihe hinten, müssen jetzt auch für das Spiel gegen St. Pauli echt sich überlegen, wie sie überhaupt hinten eine vernünftige Abwehr aufstellen können. Da gibt es viele Überlegungen, weil jetzt mit Heinz eben nochmal einer verletzt ist. Hübers, diese schwere Knieverletzung haben wir ja gesehen. Also kommt es jetzt darauf an, ob Sebulonsen oder ob man Martel zurückzieht, ob man mit einer Dreier- respektive Fünfer- oder einer Viererkette spielt hinten. Also gibt es viele, viele Themen, aber sehe den ersten FC Köln von den Aufsteigern als den, der am ehesten den Klassenverbleib sichert. Also das glaube ich schon. Hier in Köln ist ja schnell, sind die Träume hochfliegend und auch da war schon, haben viele schon von Europa geredet. Auch das halte ich für Quark. Man muss drinbleiben und möglichst schnell die nötigen Punkte dafür holen. Ne?
Sie haben sich ja jetzt mit 15 Punkten nach 12 Spielen schon ein ganz gutes Polster angelegt. Ja, also von daher.
Ja, fünf, weißt du, also das sind ja, ich meine, man muss ja überlegen, wie viel braucht man denn wirklich, ne? Um runterzugehen. Und ich sag mal 33, 34, 36 Punkte. Dann hast du schon fast die Hälfte so ungefähr. Also das das nach, was haben wir, 12 oder 11
Spieltage.
Ja, genau. Also das ist schon gut. Und jetzt ein Spiel zu Hause. Stimmung im Rhein-Energie-Stadion ist immer genial. Unterstützung wird groß sein. Also es wird ein tolles Spiel, ich freue mich sehr drauf und ich sehe es recht offen. Ja,
ja, ich denke auch, das wird wirklich ein Spiel mit offenem Ausgang. Du hast jetzt schon viele Sachen angesprochen, eben unter anderem natürlich den Trainer Lukas Kwasniok, der ja durch seine Art und Weise natürlich immer sehr aufsehenerregend ist. Ich erinnere mich an das Trikot, was er anhatte, ich glaube am ersten Spieltag.
Ein paar Spieltage hat er das angehabt.
Genau, ja, ein paar Spieltage hat er immer das Trikot angehabt. Er soll aber auch, das hört man immer wieder von aktiven Fußballern, die unter ihm trainiert haben, wirklich ein super Trainer sein, also der wirklich praktisch sehr viel auf dem Kasten hat. Wie siehst du ihn so jetzt auch aus der Kölner Perspektive? Was bekommst du so mit? Was macht ihn auch als Trainer aus?
Also ich bewerte Trainer ja also immer zuerst nach dem, was ich auf dem Spielfeld sehe. Ne? Und wenn ich damit mal anfangen kann, ich finde ihn sehr bemerkenswert bei seinem In-Game-Coaching, also wie er Einfluss nimmt, wie er umstellt, wie er reagiert auf Spielverläufe. Also da ist er sehr, sehr gut. Manche Trainer sind da zurückhaltend. Er ist einer, der wirklich auch während des Spiels versucht, Dinge anzupassen und Wechsel vorzunehmen, ob jetzt in der Grundordnung oder eben auch Spieler auszutauschen. Da finde ich ihn super stark. Also das ist das, was man so von außen auch sehen kann. Zweitens bewerte ich Trainer danach, was sie sagen, wie sie in Pressekonferenzen, in Interviews rüberkommen und wie sie ihre Mannschaft auch managen. Ich finde, das macht er auch sehr gut. In zum Beispiel auch, wie er Said Elmala irgendwie führt, wie er ihm klar und auch öffentlich sagt, was noch Verbesserungspotenzial ist, aber den Hype nicht abtöten will, sondern dem Jungen den Spaß am Fußball lässt. Also das finde ich sehr, sehr gut. Und das sind so diese Dinge. Und dann natürlich das, was man so von ihm hört oder über ihn hört, von Leuten, die unter ihm arbeiten. Und da kann ich das halt nur bestätigen, was du selbst gesagt hast. Alle, mit denen ich spreche, sagen, er ist ein Mann mit sehr hohem Fußballsachverstand. Unglaublich akribisch und fleißig, was das angeht, und scheint irgendwie Also so war ja auch so eine der heißesten Traineraktien auch schon länger. Ne? Stuttgart wollte ihn auch mal haben, weil da Fabian Wohlgemuth und er sich gut kennen aus Paderborner Zeiten. Und andere eben auch. Also ist ein wirklich guter Trainer, der eben auch sehr gut nach Köln passt, weil in Köln hast du eine bestimmte Öffentlichkeit. Es ist ein bisschen vergleichbar wahrscheinlich auch mit Hamburg, auch mit einer starken Boulevardpresse. Und da brauchst du als Trainer schon auch so eben, damit du die Menschen auf deine Seite ziehst. Und das hat er schon längst geschafft und sehr schnell geschafft.
Ja, ich denke auch. Also ein dickes Fell braucht man da wahrscheinlich.
Das auch, ja. Und er betont immer wieder, wie wichtig so dieses Team ist, was er mit Thomas Kessler bildet.
Stell dir vor, du gehst online und alles, was du tust, ist geschützt. Genau dafür gibt Surfshark VPN. Damit surfst du zum Beispiel sicher und ohne Werbung im öffentlichen WLAN und kannst deine Lieblingsinhalte mit noch mehr Privatsphäre genießen. Auf beliebig vielen Geräten. Und mit Surfshark Alert wirst du sogar sofort informiert, wenn deine Daten irgendwo im Netz auftauchen. Sicher dir jetzt mit dem Code Podcast Surfshark VPN mit 4 Monaten extra auf surfshark.com/podcast.
Den ihr in St. Pauli oder in Hamburg ja auch kennt, noch als Torhüter. Der lange im Verein ist und dort wirklich jeden kennt, ne? Und Lukas Kwasniok ist sozusagen neu dazu und bringt eine Außenperspektive. Und aus dieser Gemengelage ergibt sich momentan nicht viel Reibung, sondern also nur so eine Art, Wärme, die funktioniert. Also die prallen nicht aufeinander, sondern die tauschen sich aus und dann kommt am Ende was bei raus, was den ersten FC Köln nach vorne bringt. Also das ist mein Eindruck zumindest, ja.
Hattest du Lukas Kwasniok schon mal im Doppelpass zu Gast?
Nee, der war noch nie da, also zumindest nicht bei mir. Wäre auch ein Gast, den ich sehr gerne mal hätte, aber jetzt kommt erstmal Thomas Kessler. Allerdings glaube ich erst am 14.12., also noch ein bisschen Geduld.
Ich glaube, Kwasniok ist ja nicht um magische Sprüche verlegen. Also der.
Es ist tatsächlich natürlich so, der Sonntagmorgen ist für aktive Trainer oft eben, da gibt es dann ein bisschen Pflege mit der Mannschaft und Analyse und tralala. Und deswegen ist das nicht so einfach. Da habe ich Verständnis.
Ja. Jetzt hast du auch natürlich schon den Aufsehen. Erregendsten Spieler angesprochen, Zeit El Mala. Bei ihm habe ich mich so ein bisschen gefragt, und die Frage würde ich auch an dich nochmal weitergeben. Er hat jetzt natürlich ein paar außerordentlich gute Spiele gemacht, und Julian Nagelsmann, und jetzt weißt du wahrscheinlich, in welche Richtung die Frage geht, ist ja bekannt dafür, dass er Spieler in der Nationalmannschaft beruft, die immer echt gut in Form sind und dass er quasi aktuelle Leistung gut belohnt und das setzt er auch immer sehr konsequent durch. Trotzdem denke ich mir bei ihm, bei El Mala, nach so wenig Bundesligaspielen und so einem Hype jetzt direkt in die Nationalmannschaft eingeladen, er hat zwar nicht gespielt, aber die Nominierung bekommen, bin ich vielleicht ein bisschen konservativer, dass ich sagen würde, lass den Jungen erst mal ein bisschen spielen, oder bist du da ähnlicher Meinung, oder siehst du das wie Nagelsmann, wenn er gut drauf ist, dann go for it?
Ich habe mich damit natürlich auch befasst, als diese Nominierung raus war und als dann klar war, er fährt mit. Dann haben wir geguckt, also es gibt durchaus eine ganze Menge Spieler, die mit weniger Bundesliga-Spielen schon eingeladen wurden, zum Beispiel ein gewisser Franz Beckenbauer oder ein Günther Netzer und so, das sind natürlich die ganz großen
Namen. Wie ein Kressdeck, der sofort, aber dafür müsst ihr erklären.
Ja, ich finde halt bei, und das hat der Bundestrainer auch gesagt, bei Spielern mit diesem Profil, da haben wir nicht so viele mit deutschem Pass. Ja? Also jemand, der eine große Grundgeschwindigkeit hat, eine große Fähigkeit im 1 gegen 1 offensiv und auch einen guten Abschluss, dessen Spiel auch darauf aus ist, diese 1 gegen 1 Situationen zu suchen. Ja. Davon haben wir eigentlich zu wenige in Deutschland. Wenn wir da so viele hätten in der Qualität, dann hätte es jetzt für El Mala noch nicht gereicht. Ne? Das hat der Bundestrainer so gesagt, aber er wollte ihn halt mal sehen. Und letztlich glaube ich, für eine WM ist dann so ein Profil vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Dass du so einen Spieler hast, den du spät nochmal bringen kannst, der dann mit einer Einzelaktion oder so mit einem gewonnenen 1 gegen 1 auf dem Flügel ein Tor vorbereitet oder so. Also insofern kann ich den Bundestrainer voll verstehen, dass er ihn eingeladen hat. Ich glaube, dass, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass hier die Leute in Köln, das Kwasniuk, aber auch die Familie Elmaler, Bruder ist ja auch beim FC, dass die den schon so grounden, dass er jetzt da nicht deswegen abhebt. Und ich finde, die Leistung, die jetzt danach kam, der jetzt zuletzt auch 90 Minuten gespielt, auch ein spätes Tor geschossen, sprechen nicht dafür, dass diese Nationalmannschaftseinladung ihm irgendwie den Kopf verdreht habe.
Ja, wie, ja, du sprichst an, dass er so ein bisschen auf dem Boden gehalten wird von seiner Familie. Wie ist es unter den Fans und in der Stadt in Köln? Haben sie den Barbarossa-Platz schon umbenannt? In Elmaler-Platz?
So weit ist es noch nicht, aber klar, man sieht immer mehr Fans jetzt mit Elmaler hinten auf dem Trikot und ohne es zu wissen, ohne es überprüft zu haben, würde ich schon denken, dass das ein Bestseller ist im FC-Fanshop. Die Menschen freuen sich, dass da einer, der ja keinen leichten Weg hinter sich hatte, der in Gladbach aus dem NLZ ja, sozusagen verabschiedet wurde, weil nicht gut genug und dann versucht hat, im ganzen Westen irgendwo in ein NLZ zu kommen. Viktoria Köln hat ihn dann genommen. Dass der so einen Weg macht, dass der FC auch mal, man darf ja nicht vergessen, hier in der Stadt, die Menschen leiden immer noch unter Wirtz. Wirtz war Jugendspieler.
Ein Trauma, ja.
FC. Das ist ein Trauma.
Ja.
Und das ist damals verpennt worden, er ist dann nach Leverkusen, ist da Doublesieger geworden und hat dann irgendwie 130 Millionen gekriegt. Der FC kriegte da auch dann einen Teil als Ausbildungsentschädigung. Aber das finden die Leute nach wie vor hier echt richtig blöd, dass das passiert ist. Und das wollen sie bei Said Elmaler halt nicht ein zweites Mal erleben. Und jetzt ist es ja so, dass Brighton hat ja offensichtlich jetzt wieder unter der Woche nochmal ein neues Angebot gemacht. Elmaler hat gesagt, also nein, im Winter gehe ich nicht, bleib auf jeden Fall die Saison da. Und dann wird man sehen. Aber das ist schon, also dieser Spieler wird schon krass beachtet in der Stadt. Und wenn man so die lokale Presse liest, dann ist schon eigentlich fast jeder Artikel ist irgendwas mit Elmaler drin.
Ja. Ist natürlich ja gerade die, so die Erinnerung, die es weckt an die Podolski-Ära, nochmal wieder so ein Junge aus der Stadt.
Genau.
Die Hoffnung natürlich sofort sehr groß, ja. Aber du hast gesagt, er hat auch noch einen Bruder. Also vielleicht da irgendwann die Elmaler.
Ja, er ist sicher von den beiden der talentiertere, aber auch sein Bruder ist ja
noch etwas älter, glaube ich, 2005er Jahrgang.
Genau, der ist ein bisschen älter und spielt auch eine andere Position und ist eher in der zweiten Mannschaft momentan zu Hause. Ja.
Jetzt vielleicht kleiner Exkurs zur Nationalmannschaft, wenn wir jetzt über Elmaler sprechen. Es gibt so viele junge spannende Spieler gerade, natürlich Karl vom FC Bayern, Elmaler, Udo Arogo von Leipzig, ja, da wird's, die es ja sowieso gibt, die Superstars, die sind ja auch alle noch nicht so alt, Musiala natürlich. Bist du da frohen Mutes, was die WM nächstes Jahr angeht, oder für die ein
bisschen? Ja, also, es ist ja so, wenn man sich diese Namen da, die du jetzt genannt hast, aber auch die wir schon so haben, mit Wirtz und mit Woltemade, der jetzt in Newcastle einschlägt, Malik Chow, der da als junger Innenverteidiger bei Newcastle gut spielt und jetzt auch zuletzt zwei Tore gemacht hat. Also wir haben schon auch Qualität und auch Qualität, die nachwächst. Trotzdem hat die Nationalmannschaft zu selten in der letzten Zeit, also seit nach der EM, zu selten so gut gespielt, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, wir gehören da zur absoluten Weltspitze und ja, klar, am Halbfinale ist ja keine Frage und ich glaube an die WM, an den WM-Titel. Das ist halt einfach, da fehlten bisher die überzeugenden Leistungen in Serie. Aber ja, wenn alle fit sind von unseren Leuten und in halbwegs in Form, bei Flo Wirtz geht die Form ja langsam hoch und Musiala kommt jetzt auch bald wieder rein, dann haben wir schon Qualität genug bei einem guten Turnierverlauf, bei einem, da brauchst du ein bisschen Glück, das brauchen wir jetzt schon in der Auslosung dann. dann hast du schon eine Möglichkeit, irgendwie weit zu kommen. Aber also sind halt ein paar Konjunktive drin, ne?
Ja, du sagst es ja. Also genau, am Freitag, am 5. Dezember, am Freitag ist die Auslosung zur WM, die Auslosung. Da werdet ihr sicherlich auch eventuell im Doppelpass am Sonntag drüber sprechen.
Ja, sicher, auf jeden Fall. Also das ist ja auch so ein komisches zweigeteiltes Ding. Am Freitag ist die Auslosung und dann gibt's am Samstag dann nochmal so eine FIFA-Show. Da befürchte ich schon wieder Schlimmstes mit Blatter und Trump. Da werden dann irgendwie die Spielorte für die einzelnen Gruppen festgelegt. Und erst dann kann man eigentlich sagen, okay, Deutschland spielt gegen den und den in Washington und dann eben dort und dort. Ja, und dann werden wir natürlich am Sonntag drüber sprechen, ja.
Ja. Wer sind deine Gäste am Sonntag?
Wir haben Christian Gentner da, der ist ja der Sportdirektor des VfB Stuttgart. Die spielen gegen die Bayern. Und der ist da, Torben Hoffmann, ist ein ehemaliger Spieler von Leverkusen, jetzt bei Sky, ein Kollege, und ein paar Journalisten. Stefan Effenberg ist da. Also wir freuen uns drauf. Wird sicher viel zu erzählen geben, ja. Auch möglicherweise nach dem Pokal noch,
ja. Ja, eine illustre Runde auf jeden Fall. Hattest du mal jemanden vom FC St. Pauli zu Gast, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, also Oke Göttlich war zweimal da. Den fand ich sehr, sehr interessant. Also interessant klingt erstmal schon ein bisschen doof, den es meint, weil er eben unheimlich gut, finde ich, erklärt hat, was der FC St. Pauli ist. Da ist zum einen eine politische Dimension, da ist eine Nachhaltigkeitsdimension, da ist vieles ein bisschen anders als in anderen Vereinen, aber trotzdem ist das ein absolut professionelles Gebilde, was den Sport angeht. Ja? Und er ist ja ein Typ, der mit seinem ganzen Lebenslauf und der Musik und dem Fußball und so spannend ist. Also ich mochte die Diskussion mit ihm immer, weil er halt auch streitbar ist und dann auch mal Dinge angestoßen hat, wie Multi-Club-Ownership und Problemfelder, die er halt sieht im Fußball, im Weltfußball, die wir jetzt so gar nicht im Sendungsplan hatten, aber dann haben wir darüber eben länger geredet. Das ist immer einen sehr guten Gast, ja.
Bringt auf jeden Fall einen bunten Strauß an Themen immer mit, wenn man.
Das auf jeden Fall, ja. Ist argumentativ gut und traut sich auch irgendwie dahin, wo es weh tut. 3 Euro wären das jetzt.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind fast durchgekommen ohne mit den Phrasen, aber das muss jetzt natürlich nochmal sein. Hast du noch einen Gast von FC St. Pauli, wo du sagen würdest, den würdest du dir mal wünschen? Vielleicht den Trainer oder?
Trainer fände ich ganz gut. Bornemann fände ich gut, aber der will, glaube ich, nicht. Der will eh nicht so viel sprechen, wenn ich das richtig weiß. Ich weiß nicht, wie das so ist. Och, nö, damit, also Hauke Wahl fände ich mal ganz spannend. So jemanden oder Irvine. Gibt ja ein paar Leute, die entweder schon lange da sind, die generell sowieso viel zu sagen haben oder interessante Lebensgeschichten haben. Aber ja, mal gucken, wer der Nächste sein wird.
Ich werde die Wünsche auf jeden Fall mit zum nächsten Training nächste Woche bringen und mal übermitteln. Vielleicht kommt ja in der nächsten Zeit, im nächsten Jahr, der ein oder andere Gast.
Wir gucken
jetzt hier mal vorbei. Die Einladung ist auf jeden Fall ausgesprochen. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und nichts anderes zu sagen als unseren Hörern, dass wir uns nächste Woche vor dem letzten Heimspiel in diesem Jahr gegen den 1. FC Heidenheim nochmal wieder hören hier im Modern Talk. Und bis dann. Tschüss und auf Wiederschauen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Stell dir vor, du gehst online und alles, was du tust, ist geschützt. Genau dafür gibt's Surfshark VPN. Damit surfst du zum Beispiel sicher und ohne Werbung im öffentlichen WLAN und kannst deine Lieblingsinhalte mit noch mehr Privatsphäre genießen. Auf beliebig vielen Geräten. Und mit Surfshark Alert wirst du sogar sofort informiert, wenn deine Daten irgendwo im Netz auftauchen. Sicher dir jetzt mit dem Code PODCAST Surfshark VPN mit 4 Monaten extra auf surfshark.com/podcast.